Die viel interessantere Frage finde ich eigentlich, ob wir das Konzept kommunizieren.
Nein.
Entschuldigung, hätten Sie einen Augenblick Zeit?
Nein, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit.
Gut, haben Sie denn einen interessanten Beruf?
Ja, total. Er ist so super interessant.
Dann seien Sie jetzt dabei bei dem neuen Podcast von Patrick Salmen und Jan-Philipp Zimny. Willkürliche Passanten, der Berufe-Podcast.
Juhu, ich freue mich total. In der heutigen Folge haben wir wieder einen besonders großartigen Gast, der uns ein wenig über seinen Beruf verraten wird, uns ein wenig einführen wird in seine Lebenswelt. Begrüßt mit mir Fürchte Gott Wohleib. Fürchte Gott Wohleib ist Koch in einem Luxus-Seniorenwohnheim, 82 Jahre alt, seit seiner Pension noch ehrenamtlich tätig. Und darf ich Sie fragen, was hat Sie motiviert, nach Ihrem langen Berufsleben weiterhin der Berufsbranche erhalten zu bleiben, sich weiterhin so zu engagieren für die Senioren und seit mehr als 10 Jahren weiterhin ehrenamtlich tätig zu sein?
Also mir hat das immer Spaß gemacht mit dem Kochen, deswegen habe ich gedacht, ich koche weiter. Ich koche bis in den Tod, habe ich mir gesagt. Und hab dann angefangen in der Seniorenresidenz Abendstern, habe ich dann angefangen, da in der Küche zu arbeiten. Ich lebe da auch selber, muss ich sagen. Und hab festgestellt, das war immer zu wenig. Ne? Also die hatten immer zu wenig gekocht einfach. Ja. Ne? Und dann bin ich hergegangen und habe gesagt, Leute, ich kann euch helfen. Und hab dann angefangen, da zu kochen. Mhm. Und man muss natürlich dazu sagen, man muss aufpassen, was man kocht. Also zum Beispiel Rührei geht nicht und Spinat geht auch nicht, weil egal wie viele Eier du zusammenrührst in eine Pfanne, da kommt immer dieselbe Menge Rührei raus aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ich kann Ihnen nicht sagen, woran das liegt. Und bei Spinat auch, ne? Da packst du so 15 Kilo Spinat, Babyspinat in eine Pfanne, machst das ordentlich heiß und am Ende ist das nur so ein Klecks auf dem Teller.
Das stimmt, ja. Das ist mir auch schon mal aufgefallen.
Ja.
Schöne Beobachtung, Herr Wohleib.
Ja,
Sie sind mit einer guten Beobachtungsgabe gesegnet.
Ja, das ist wichtig, als dass man als Koch eine gute Beobachtungsgabe hat, weil du musst die Zutaten angucken und dann erkennen auf Anhieb, was wollen die werden. Ne?
Richtig.
Wollen die ein Obstsalat werden oder ein Parfait? Das muss man wissen.
Das stimmt.
Deswegen ist Beobachtungsgabe ganz, ganz entscheidend.
Jetzt kommen Sie ja eigentlich aus der Großküche. Sie haben lange wirklich auf Masse für verschiedene Mensas an Universitäten gekocht. Sie haben verschiedene Sportstätten beliefert. Sind dann ganz unerwartet, damals im Alter von 43 Jahren, mit dem Guide Michelin ausgezeichnet worden. Haben dann in relativ schneller Zeit ein sehr exklusives Restaurant in Manhattan geleitet. Und sind dann aber auf Umwege wieder in einer Pommesbude gelandet, in Kostrop-Rauxel. Darf ich Sie mal fragen, wie geschehen diese Prozesse, diese Kontraste? Das ist ja unfassbar unglaublich. Also wirklich von der exklusiven Haute Cuisine wieder in die bodenständige Pommes-Schmiede letztendlich. Wie kam es dazu?
Also ich hatte, als ich in der Mensa von der TU Dortmund gekocht habe, das hat mir schon Spaß gemacht, das muss ich sagen, ne? Weil für eine Unimensa kochen ist leicht, ne? Da kehrst du einmal eine Werkstatt durch, packst das in den Topf und für die Studenten reicht das. Deswegen hat mir das eigentlich schon viel Spaß gemacht und dann, ja gut, wie ich da zu meinem Restaurant in Manhattan gekommen bin, das geht auch wieder auf Beobachtungsgabe zurück, ne? Ein New Yorker Kunstmäzen, der gerne ein Restaurant öffnen werde, der war auf mich aufmerksam geworden, weil der nämlich zu Gast an der TU Dortmund war und meine Königsberger Klopse gegessen hatte in der Mensa und so begeistert war, dass der mich nach New York eingeladen hatte. Und ich hatte das beobachtet, wie er mich einlud und
Ha 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 glauben Sie vielleicht, dass das Ihr Erfolgsgeheimnis damals war, in einer Zeit, wo die Küche sehr den Kontakt zur einfachen Bevölkerung vielleicht verloren hat durch übermäßige Verwendung von Jakobsmuscheln, von Austern, von Angusbeef, von diversen teuren Zutaten, dass dann vielleicht dieser bodenständige Kontrast durch Linsensuppen, Sie waren auch sehr für Ihre Kartoffelgerichte bekannt, Sie waren sehr bekannt für Ihre Himmel und Äd. Also glauben Sie vielleicht, dass das so ein bisschen, Sie vielleicht damals ausgemacht hat?
Das denke ich auf jeden Fall. Also der Trend geht allgemein weg vom Kohlehydrat und vergisst dabei aber natürlich die einfache Bevölkerung, ne? Den kleinen Mann, die kleine Frau, das kleine Kind und die müssen ernährt werden, ne? Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Das ist ja auch was, was mich immer am Kochen so fasziniert hat. Das ist eine direkte lebenserhaltende Maßnahme und damit stehe ich im Prinzip auf einer Stufe wie Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel. Und das ging mir schon immer gegen den Strich, dass halt so die einfachen Menschen vergessen wurden. Und dann habe ich gesagt, ich sage ja zum Kohlehydrat und habe dann mein erstes reines Kartoffelgericht entwickelt. Und zwar Stampfkartoffeln mit Pommes drin und darüber gestreut Kartoffelmehl. Ja. Und das kam so gut an, gerade bei hart arbeitenden Leuten, die halt die Energie dann auch brauchten, dass ich mein zweites Kartoffelgericht entwickelt habe, und zwar Kartoffeln in Brot, dazu Reis und als Nachspeise Kartoffel.
Richtig, das finde ich gut. Nicht umsonst besteht das Wort Kartoffeln aus den Buchstaben O, F, F und E, die ja auch in Hoffnung stecken. Das freut mich sehr, dass Sie da etwas gefunden haben, was Ihnen Spaß gemacht hat. Darf ich mal im Detail nachhaken, wie es dann explizit dazu kam, dass Sie mit diesem, und das war ja damals unerwartet, dass Sie mit dem Guide Michelin ausgezeichnet wurden, was ja damals der allerhöchste Preis oder die schönste Dekoration für einen Sternekoch eigentlich war und Ihnen ein Publikum reingespült hat, mit dem Sie damals zu dem Zeitpunkt niemals rechnen konnten. Hollywood-Stars, Prominente aus aller Herren Länder sind in Ihr Restaurant geströmt. Aber wie lief das ab? War es Zufall? Kam dieser Mann einfach in Ihr Restaurant, wenn Sie uns da mal ein bisschen einführen könnten?
Ich muss sagen, dass das auf meinem Mist gewachsen ist. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, ich will mal, dass mal jemand drauf guckt, was ich da mache. Die Leute essen das, du kriegst natürlich Feedback, aber ich will, dass da mal jemand drauf guckt, der was von der Sache versteht. Und dann habe ich eine Auswahl aus 5 Gerichten gekocht und die habe ich die mit der DPD einfach an verschickt dann. Ne, die Proben habe ich rausgeschickt an die Leute vom Guide Michelin. Habe ich erstmal keine Reaktion bekommen. Ne? Also Sie als Autor kennen das ja wahrscheinlich auch. Ne? Du schickst 30 Manuskripte an 30 Verlage raus und das landet hauptsächlich im Müll. Und dann habe ich mir gedacht, du kochst jetzt einfach irgendwas, was die nicht ignorieren können. Und dann habe ich im Prinzip, habe ich meinen Bekannten Stinkmorchel Fruchteintopf erfunden, der, wenn der im Müll landet, innerhalb kürzester Zeit eine derartige olfaktorische Belastung hervorruft, dass die nicht mehr anders konnten, als sich mit mir auseinanderzusetzen. Ne, das ist, ich habe mich da schon auch als so eine neue Lutherfigur begriffen. Ne? Ich habe den im Prinzip den Eintopf an die Pforte genagelt. Ne? Waren jetzt nicht 95 Eintöpfe, aber weiß ich nicht, einer tut's dann halt auch. Und dann haben die das probiert. Und das war aber, ne, bei denen im Mülleimer fermentiert. Damit konnte ich nicht rechnen, dass sie das fermentieren lassen. Und wie Sie wissen, fermentierte Lebensmittel sind bekömmlicher, die sind leichter verdaulich. Und der Eintopf hatte dadurch auch eine alkoholische Qualität gewonnen, was dann die Leute beim Guide Michelin nicht mehr, also hat die voll von den Socken gehauen. Und dann haben die mir diesen Stern verliehen. Der hängt immer noch in meinem Arbeitszimmer. Aber dann habe ich mal angefangen, mich mit denen auseinanderzusetzen. Ne? Wer sind die eigentlich? Weil alle sagen immer hier Michelin Stern. Aber keiner weiß, wo das herkommt. Das kommt nämlich von der Reifenfirma Michelin. Und dann habe ich gesagt, Was soll das denn? Da kommt da so eine pisselige Reifenfirma und will hier, da lasse ich mich doch nicht von beeindrucken. Da habe ich den weggeschmissen, den Michelin-Stern, und dann ist er in meinem Müllcontainer fermentiert. Mhm. Damit konnte ich nicht rechnen. Und danach hat er einen derart wunderbaren Geruch entwickelt, dass ich den wieder aufgehangen habe.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade in dieser, daraus ist ja dann Ihr Folgerezept entstanden, mit dem Sie den endgültigen Durchbruch geschafft haben, mit der Schlacke, ne? Mit der Müllschlacke haben Sie ein klassisches Schlacksrisotto, glaube ich, damals kreiert. Und ja, das war Ihr Durchbruch, das muss man ja einfach sagen.
Also, ne, zweimal hat es sich jetzt ergeben, dass Dinge, wenn man sie im Mülleimer fermentieren lässt, an Qualität gewinnen. Mhm. Und dann dachte ich, das ist ein Prinzip, das musst du nutzbar machen. Und dann habe ich im Prinzip bisschen Lachs, bisschen Reis, bisschen Gemüse in Mülleimer gestopft und das fermentieren lassen. Und da ist dann mein Lachsrisotto daraus entstanden.
Das ist super. Es ist vor allem nachhaltig, muss man sagen. Ne? Sie haben dann, glaube ich, relativ schnell die Firma Fermentiert gegründet, zusammen mit Ihrem Geschäftspartner Ulf Faktorisch.
Ja, wir haben uns einfach überlegt, welche Probleme auf der Welt lassen sich noch durch Fermentation lösen. Ne? Und dann haben wir überlegt, Armut vielleicht, wenn wir einfach alle armen Menschen in einen sehr großen Müllcontainer machen und die dann fermentieren lassen. Vielleicht kommt dann eine reiche Person dabei am Ende raus. Ne? Also das Prinzip ist ja dasselbe. Und deswegen haben wir uns dann hingesetzt mit unserer Firma Fermentiert und wir sind gerade dabei, globale Erwärmung durch Fermentation zu lösen.
Ja, das klingt doch naheliegend, möchte ich sagen.
Ja, wenn man die Beobachtungsgabe hat, dann.
Wenn man die Beobachtungsgabe hat. Sie sind dann über Umwege viele, viele Jahre später in einem Luxus-Seniorenwohnheim gelandet. Sie sagen selber, Sie sind dann ja wieder zurück nach Deutschland gekommen, wollten dann selber auch als Alterswohnsitz, und Sie hatten sehr viel Geld zu der Zeit durch Ihre Fermentationsfirma und durch Ihr Manhattan-Restaurant, und haben sich in dieses Luxus-Seniorenwohnheim eingemietet.
Ja, ich habe das nicht nur eingemietet, ich habe den Bums gekauft.
Ah, das ist interessant. Sie sind also quasi auch Geschäftsführer von dem gesamten.
Richtig. Luxus. Ich habe damals das Seniorenwohnheim Abendstern habe ich gekauft und dann erstmal alle anderen Seniorinnen und Senioren rausgeschmissen, weil die war mir zu doof. Ganz ehrlich, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe in New York gelebt, ich habe in Erkenschwick gelebt. Da kam mir so popelige Leute, damit kann ich ja nichts mehr anfangen. Da muss man auch ein bisschen Distanz gewinnen zur Normalbevölkerung. Man kann für sie kochen, ja, aber man muss ihnen nicht die Hände schütteln, das sage ich immer. Und so, und nachdem die dann alle weggeschafft waren, habe ich dann überlegt, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Ist ganz schön ruhig hier. Habe ich angefangen zu kochen.
Und dann kamen die Menschen aber wieder, tatsächlich.
Dann kamen die Menschen zurück. Das war so erstmal nicht vorgesehen. Aber ich habe mich dann in mein Schicksal gefügt, weil ich dachte, da jetzt dann noch aufzubegehren auf meine alten Tage, das bringt auch nichts mehr. Die Leute wollen meine Gerichte essen, dann lass sie essen.
Ja, darf ich mal fragen, Sie sind dann auch relativ schnell in die Kritik geraten, weil Sie die Umstrukturierung eingeleitet haben in dieser Seniorenresidenz und wurden da viel für Altersdiskriminierung auch angeklagt. Sie haben nämlich alle Menschen ab 75 rausgeschmissen und gesagt, sie wollen wieder eine Verjüngung im Altenheim.
Nee, und, das haben Sie, Entschuldigung, da muss ich einhaken, das haben Sie missverstanden. Ich habe alle Leute unter 75 rausgeschmissen, das ist ein Fehler, der häufig gemacht wird. Ich habe alle Leute unter 75, ich bin 82 Jahre alt, Herr Salmen. Ja. Wenn da so ein 70-jähriger Pimpf kommt und mir was vom Leben erzählen will, da gebe ich doch keinen Pfifferling drauf, das sage ich Ihnen. Dann habe ich erstmal alle Leute unter 75 zusammengetrieben, in den Keller, in einen großen Müllcontainer und die erstmal schön fermentieren lassen.
Ja.
Ja, und die erstmal schön fermentieren lassen, bis sie ein angemessenes Alter erreicht hatten, dass ich mich mit denen auseinandersetzen konnte.
Ja. Gibt es eigentlich ein Mindestalter für Seniorenwohnheime?
Erstaunlicherweise gibt es kein Mindestalter für Seniorenwohnheime. Das habe ich letztens herausgefunden, als da nämlich dann auf einmal so eine 14-jährige Göre vor mir stand und meinte, ich bin reich, meine Eltern sind tot, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich gehe im Seniorenheim.
Ja.
Keine Pointe.
Das ist faszinierend, ja. Ich kenne auch Leute, die sind mit 32 in einem Seniorenwohnheim, weil sie sich gedacht haben, sie wollen sich etwas zurücknehmen und in Frieden und in Ruhe ihr Leben genießen. Herr Fürchtegott, was unterscheidet ein gewöhnliches Seniorenheim von einem Luxus-Seniorenwohnheim? Außer völlig überteuerten Monatsbeiträgen, was ist der Service, den Sie Senioren noch zusätzlich bieten können, um das Leben im hohen Alter attraktiv zu machen, um kulturell eine Bereicherung zu schaffen und das Leben so erträglich wie möglich zu gestalten?
Das ist hauptsächlich Blattgold. Ich habe schon mein ganzes Leben lang viel mit Blattgold gearbeitet. Ne? Gerade in der Luxusküche ist das natürlich ein gerne verwendetes Material. Das hat ja keinen Geschmack. Das wird auch nicht verdaut. Das scheiden sie so wieder aus im Prinzip. Das ist einzig nur, das ist eine reine Zutat, die den Preis nach oben treibt. Und da dachte ich mir, wenn das bei Essen funktioniert, warum funktioniert das nicht auch bei Seniorenheimen? Hab im Prinzip das komplette Seniorenheim von oben bis unten mit Blattgold eingekleidet. Dabei, das muss ich ehrlicherweise gestehen, sind auch drei Senioren mit verkleidet worden, die nun ihre restlichen Tage als Blattgold-Senioren fristen müssen. Und das war dann natürlich eine immense Aufwertung, die dann natürlich auch eine Preissteigerung rechtfertigte. Außerdem bieten wir natürlich eine Vielzahl von Services an, die uns von einem gängigen Seniorenheim unterscheiden. Wir machen zum Beispiel Seniorengymnastik. Wir nennen es geführte Seniorengymnastik. Das ist das so, dann liegen die Seniorinnen und Senioren schön bei sich im Bett und dann kommt der Gymnast und bewegt die Beine und trainiert die dadurch, wie man das auch mit Babys macht. Ne?
Ja, so Passivgymnastik.
Passivgymnastik, Sie sagen das ganz richtig.
Jetzt wird Ihnen ja gerade vorgeworfen, im Bereich Passivgymnastik doch ein bisschen zu sehr in die Privat- und Intimsphäre einzugreifen, weil die Senioren mitunter noch schlafen. Und finden Sie das völlig moralisch vertretbar?
Wir dachten eigentlich, dass das sogar die bessere Lösung wäre, wenn die noch schlafen, weil das ist ja auch langweilig. Ne? Da kommt einer vorbei, spielt deine Beine rum, hebt deine Arme im Rauf und runter und du liegst da und denkst, was mache ich hier? Ne?
Ja.
So, deswegen hatten wir uns überlegt, machen wir das, wenn die Senioren schlafen.
Mhm.
Ne? Dann haben die den Trainingseffekt, aber merken da nichts von.
Ja.
Das Konzept wurde dann übernommen von Fitnessstudios für faule Leute. Da kannst du dann hingehen, die betäuben dich mit Chloroform und setzen dich auf die Geräte und bewegen deine Körper. Dann wirst du trainiert und merkst davon nichts.
Ja.
So, aber ne, wie immer, wenn man eine neue Idee hat, kommen Leute, lehnen das ab.
Mhm.
Und damit muss man dann umgehen.
Ja, natürlich. Gerade das Thema Alter ist natürlich emotional aufgeladen. Wir denken zum Beispiel an Einsamkeit im hohen Alter. Jetzt ist natürlich Küche und Essen ein sehr soziales Event.
Das ist richtig.
Haben Sie das Gefühl, da auch wirklich Impulse setzen zu können, Vernetzung anzutreiben und auch vor allem die Lebensfreude wieder zu entfachen? Oder sehen Sie das eher pragmatisch und sagen, ja gut, es muss rein, es kommt unten wieder raus?
Kochen war seit jeher ein kulturbildendes Element.
Mhm.
So, Gesellschaft ist ohne Kochen nicht denkbar, weil die Leute verhungern. Das ist ganz pragmatisch, ganz einfach. Wir haben das erkannt und veranstalten deswegen einmal pro Tag oder in der Woche, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ich glaube, es ist einmal in der Woche, veranstalten wir ein gemeinsames Kochen, um das soziale Miteinander zu fördern. Wir kochen mit den Senioren, die Senioren werden eingekocht und das heißt, nur die Stärksten, die sich nicht einsam fühlen, die nicht depressiv werden, die nicht traurig werden, die überleben. Und das ist ein ganz evolutionärer Prozess, Und so konnten wir dann natürlich auch negative Gefühle im Allgemeinen wie Einsamkeit und Traurigkeit und konnten wir dann minimieren.
Ja, das macht durchaus Sinn tatsächlich.
Ja.
Was glauben Sie, wie sieht die Zukunft der Gastronomie aus? Die Zukunft des Kochens? Wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft. Die Menschen entfernen sich von einer Ruhe, von einem sozialen Eventcharakter des Essens. Alles geht immer schneller. Man ist beiläufig im Auto, beim Fernsehen. Menschen haben HelloFresh-Boxen und lassen sich ihr Essen lieblos nach Hause liefern, um das dann irgendwie da zusammen zu kloppen. Glauben Sie, Gastronomie und auch vor allem die zeitintensive Gastronomie hat da eine Perspektive?
Die Gastronomie wird im Prinzip über die nächsten Jahre komplett verschwinden. Das kriege ich nicht mehr mit, dann bin ich tot, das ist mir egal.
Ja.
So, aber ich sage Ihnen, das wird dazu kommen, dass sich so Lieferdienste, dass die immer mehr überhand nehmen. So, finde ich erstmal scheiße.
Mhm.
Früher war, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Heute sitzt Stunden vor Lieferando und kannst dich nicht entscheiden, was du haben willst. Ne? Das wird nichts. Das wird dazu führen, dass in Zukunft die Leute weniger essen werden. Einfach, weil sie den Entscheidungsprozess nicht mehr hinkriegen. Die werden dann erst nur noch alle 2 Tage essen, dann nur noch alle 4 Tage und dann schließlich gar nicht mehr.
Mhm.
Und die Gesellschaft wird komplett verschwinden.
Ja, eigentlich sehe ich das wie Sie sehr dystopisch, muss man sagen. Aber ich bin ein großer Fan der Restaurantszene und des Kochens. Von daher genießen wir doch die Zeit, solange es das noch gibt und solange uns das Freude bereitet. Jetzt haben Sie, um hier nochmal auf das Thema Fermentierung einzugehen, das ist ja doch etwas, was mich sehr interessiert, was Sie auch abhebt. Sie haben, wir haben gerade die Firma HelloFresh erwähnt, Sie haben mit Fermentierung, Ihrem alten Konzern, das Konzept Goodbye Fresh noch entwickelt, wo Sie Fermentationsabfälle, Kompost gezielt an Haushalte in schön designten Boxen liefern. Wie kam es dazu?
Nun, das kam so. Wir hatten festgestellt, dass bei der Fermentation ein Sud entsteht. Der tropft unten raus und wenn man den aber untersucht, stellt man fest, dass der nahezu alle Nährstoffe enthält, die man sich wünschen kann als Mensch. Und Sie haben das eben angesprochen, der Trend geht auch hin zu Nahrungsergänzungsmitteln, der Trend geht hin zur Mikroisierung der Nahrung, ne, in kleinen Kapseln oder nur so als Fiole und dann sind da 3 Tropfen auf der Zunge. Und da haben wir uns gedacht, wenn unser Sud so nährstoffreich ist, dann können wir den auch verkaufen.
Mhm.
Und dann haben wir als Initiative dann gegründet, dass man im Prinzip keine frischen Lebensmittel mehr zu Hause haben muss,
ja,
sondern nur noch unseren Sud.
Ja.
Und da kamen wir dann auch auf das Wort Goodbye Fresh, weil wir im Prinzip die Verbannung aller frischen Lebensmittel aus dem Haus aktiv herbeiführen.
Mhm. Nee, das stimmt. Jetzt ist ja gerade vegane Ernährung sehr modern. Wir arbeiten mit Soja, mit Tofu, wir arbeiten mit Erbsenproteinen, sogenannten Lupineiweißen. Jetzt gibt's natürlich viele überzeugte Fleischesser, karnivore Liebhaber, möchte ich sagen, denen das ein wenig, ja, Misshagen bereitet, die, gibt's das Wort Misshagen? Ich weiß es nicht. Unbehagen, wollte ich sagen. Nee, ja, ich weiß eigentlich auch nicht, was die Frage ist. Ich wollte einfach ein bisschen angeben, dass ich so viel weiß. Ja. Ja, ne, manchmal ist es ja einfach so, ne, da sind sie wie ein schusseliger Endungsschnader und verlieren den Faden. Es ist nicht von der Hand zu weisen.
Wenn Sie auch im Alltag Gedächtnisprobleme haben, Herr Salmen, dann kann ich Ihnen unser Nahrungsergänzungsmittel, den Brain Suit 3000 empfehlen. Der steigert die Gedächtnisleistung.
Danke.
Bitte.
Jetzt haben Sie in dem Seniorenheim Abendstern 2 zusätzliche Restaurants eröffnet, sich also selber nochmal Konkurrenz geschaffen. Wir haben zum einen das kleine Café Sudterrain und die Südseeinsel, wo sie beides ja auf sehr fermentierte Küche setzen, auf kompostierte Nahrungsmittel. Wie wird es angenommen bei den Rentnern?
Das wird sehr gut angenommen. Entschuldigung. Ganz pragmatisch war das Problem, das Seniorenheim Abendstern hat 18 Etagen. Mhm. So, wir haben aber keinen Aufzug, sodass das mit dem Treppensteigen für die alten Leute ein Problem war. Ne? Wir hatten unser Esszimmer für das gesamte Heim hatten wir im Erdgeschoss. Jetzt kommen die aber von oben nicht rechtzeitig bis nach unten.
Ja.
Dann haben wir überlegt, richten wir in der Mitte ein neues Café ein. Das Café Souterrain. Wir haben ganz bewusst das nicht in den Souterrain gelegt, einfach für den Gag. Entschuldigung. Und das kam schon gut an, hat das Problem aber noch nicht vollständig gelöst. Also haben wir noch ein zweites. Entschuldigung. Das ist, da kann ich Ihnen kurz verraten, ist eine der leider der kleinen Nebenwirkungen von unserem Sud. Man muss immer wieder aufstoßen, weil der Körper total überfordert ist von der Menge an Nährstoffen. So, dann haben wir halt das zweite Restaurant eingerichtet auf dem Dach, das Café Südseeinsel. Und haben damit einfach, also dann hat's geklappt. Ne? Also ja. Dann waren die Leute rechtzeitig beim Essen, dann war nicht so weit zu gehen. Und das war eigentlich eine ganz pragmatische Kiste.
Wir haben, ähnlich wie bei der Firma Actimel, jetzt bei Ihnen es ja auch mit linksdrehenden Sudkulturen zu tun, was aber dazu führt, und das war eine Entdeckung, die ja unerwartet kam, dass die Lebenserwartung der Senioren wahnsinnig gestiegen ist. Menschen sind wahnsinnig alt geworden, mitunter wurde über viele Jahre nicht mehr aktiv gestorben in ihrem Haus, wenn sie nicht irgendwie dazu beigetragen haben. Und jetzt haben wir das Problem der Überbevölkerung. Mittlerweile sind viele Zimmer bei ihnen überbelegt, die Nachfrage steigt trotzdem, sie versuchen möglichst viele Senioren unterzubringen. Wie können sie Luxus überhaupt noch gewährleisten, wenn die Leute zusammengefercht mit 8 Leuten in einer Zwei-Zimmer-Bude hocken?
Wir haben da ein völlig neues Konzept entwickelt, und zwar den sogenannten Vertikalluxus. Das heißt, wenn die Leute mit so vielen Personen in einem Zimmer sind, dann bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, als zu stehen.
Richtig.
Wir haben dann so Kabinen eingerichtet, die von innen, von oben bis unten mit Luxusartikeln bestückt sind, und haben dann im Prinzip steht denen in ihren Luxusröhren über 100 Quadratmeter zur Verfügung, ne? Einfach durch die Vertikalität.
Natürlich.
Und wir haben dann die schön ausgekleidet von innen mit Rolex-Uhren, mit Teilen von Aston Martin haben wir da einfach damit halt der Luxus gewährt bleibt. Die zweite Geschichte ist so, Sie haben hat vorhin angesprochen, wir haben dieses Problem der Überbevölkerung. Wir haben uns dann 2015 dazu entschieden, dass wir Hungerspiele veranstalten. Das heißt, aus jeder Etage von dem Seniorenheim wird ein Vertreter, eine Vertreterin ausgelost. Wir machen das ganz fair über ein Losverfahren. Und dann kämpfen die gegeneinander im Innenhof. So, und am Ende bleibt nur eine Person übrig. So werden wir der Überbevölkerung her, und es gibt noch ein Unterhaltungsprogramm. So.
Ah ja, das ist ein interessanter Ansatz. Da möchte ich mich entschuldigen für meine etwas voreilige These. Diese Option habe ich natürlich nicht bedacht. Und warum heißt das eigentlich Seniorenstift? Woher kommt der Name? Um meine ursprüngliche Frage mal hier ad acta zu legen.
Der Name Seniorenstift kommt daher, dass beim Unterschreiben des Eingliederungsvertrages, des Residenzvertrages in das Seniorenheim, ein besonders großer Stift verwendet wird, den die Senioren gut greifen können. Mhm. Ne? Das ist der sogenannte Seniorenstift. Das ist die eine Erklärung dafür. Die andere Erklärung dafür ist, dass in so einem Seniorenheim manchmal, wenn die Betreuung nicht gut ist, wie sie das bei uns ist, ne, wenn die Betreuung nicht gut ist, dann werden die Leute nicht so betreut, wie sie es müssten. Das heißt, die kommen nicht rechtzeitig aufs Klo. Dann schiebt sich in die Hose der Seniorenstift, der sogenannte, und das ist nicht gut, aber das ist halt die andere Erklärung, wo das Wort herkommt.
Ja, was soll ich sagen? Fürchte Gott, Wohlleib. Vielen, vielen Dank, dass Sie mein heutiger Gast waren, uns
gerne. In
die Philosophie der Seniorenküche ein bisschen eingeweiht haben. Vielen, vielen Dank, auch im Namen meines Mitmoderators Jan-Philipp Zimny. Ich wünsche Ihnen noch frohes Schaffen, auch bei der Seniorengymnastik. Stichwort Tone bis zur Urne, da kann man ja einfach nur gratulieren, dass Sie da tolle Impulse setzen. Ja, auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Kocht, kocht, kocht um euer Leben. Haut euch alles rein. Man lebt nur einmal, wenn auch sehr lange. Tschüss, liebe Räuber.